Herr Lafontaine, lassen Sie uns mal zurückblicken. Sie sind am 11.03.1999 quasi aus voller Geschwindigkeit abgebremst. Sie waren SPD-Vorsitzender, Sie waren Bundesfinanzminister und dann ganz plötzlich von 100 zurück auf 0. War das damals eine Kurzschlusshandlung?
Das war eine Entscheidung, die sich einige Monate aufgebaut hatte, aber Auslöser war eine Schlagzeile der Bild-Zeitung, dass der Kanzler Schröder meine Wirtschaftspolitik nicht mehr mittragen wollte. Das war für mich dann der Anlass, zurückzutreten.
Beschäftigt sich diese Entscheidung noch heute, mal unabhängig von den Interviews, die Sie jetzt geben?
Natürlich, denn ich stelle mir die Frage, ob die Politik anders gelaufen wäre, wenn ich nicht zurückgetreten wäre. Aber diese Fragen sind ja nur theoretisch zu beantworten. Und viele Fragen im Hinblick auf die SPD muss ich dahingehend auch beantworten, dass ich sage, der Zeitgeist war neoliberal. Und alle Parteien haben sich dem neoliberalen Zeitgeist, also dass man Unternehmenssteuern senken muss, Einkommensteuern senken muss, Löhne drücken muss, Renten kürzen muss, unterworfen. Ob ich das allein hätte aufhalten können, das bezweifle ich im Nachhinein auch heute.
Aber es gibt Zweifel bei Ihnen.
Selbstverständlich.
Sie haben ja in einem Interview gesagt, dass es möglicherweise einer Ihrer Fehler gewesen sei, dass Sie zeitgleich quasi das Amt des Finanzministers und den SPD-Vorsitz abgegeben haben. Ist das immer noch so, dass Sie es so bewerten?
Ja, den Finanzminister abzugeben war notwendig, denn ich konnte ja den Sozialabbau als Regierungsmitglied, auch den Eintritt in ein Völkerrecht wie den Krieg und vor allen Dingen die Verweigerung eines meiner zentralen Ziele, die Finanzmärkte zu regulieren, das konnte ich ja alles nicht mehr akzeptieren. Eine andere Frage ist es mit dem SPD-Vorsitz und diese Frage habe ich mir natürlich lange gestellt, aber sie ist letztendlich nicht zu beantworten.
Aber war es Ihr größter politischer Fehler?
Wir haben ja 2005 durch die Gründung der Partei Die Linke und durch den Einzug in den Bundestag etwas erreicht, was ohne die Gründung nicht mehr erreicht worden wäre, nämlich eine Mehrheit des sogenannten linken Lagers im Bundestag. Das heißt, es wäre die Chance gewesen, dass die SPD den Kanzler gestellt hätte, aber sie wollte nicht. Das war eine historische Fehlentscheidung. Meinen Antritt damals für die Partei Die Linke habe ich auch so begründet, ich wollte immer eine Mehrheit für soziale Gesetzgebung im Bundestag.
Wenn Sie das in der Rückschau betrachten, tragen Sie eine Mitverantwortung oder gestehen Sie die ein, was den Niedergang der SPD angeht? Oder sagen Sie, das ist schlicht und einfach eine Folge der Rentenpolitik, der Hartz-Gesetze etc.?
Ja, der Niedergang der SPD ist natürlich durch die Politik der letzten 20 Jahre begründet worden, nicht nur eingeleitet worden, sondern eben noch auf Dauer fortgesetzt worden. Ich stelle mir eben die Frage, inwieweit ich das hätte stoppen können. Insoweit habe ich dann auch Mitverantwortung, aber diese Frage ist letztendlich nicht zu beantworten, weil ich ja sage, dieser neoliberale Zeitgeist ist ja nicht nur ein deutsches Phänomen, er hat zum Niedergang etwa der Partei Sozialist geführt, er hat zum Niedergang anderer klassischer sozialdemokratischer Parteien in Europa geführt und er hat auch zum Wahlverlust der Demokraten geführt und hat Trump an die Macht gebracht. Insofern glaube ich nicht, dass ein Einzelner das hätte stoppen können.
Das heißt aber, hypothetisch gefragt, die Konfliktsituation zwischen Ihnen und Herrn Schröder wäre auf mittlere Sicht so oder so, wäre es zum Bruch gekommen.
Ja, selbstverständlich, denn Schröder hat ja das Programm der Arbeitgeberverbände übernommen mit der Agenda 2010. Das kam ja auch nicht von heute auf morgen, sondern er glaubte eben wirtschaftliche Kompetenzen, das glaubt er bis heute, bestünde darin, die Forderung der Arbeitgeber nachzubeten, was heute beispielsweise auch die CDU tut, die CDU-Führung tut. Diese Programmatik hat mit sozialdemokratischer Politik nichts zu tun.
Sie wurden in Ihrer ehemaligen Partei, in der SPD, später ja auch oft als Verräter bezeichnet. Beschäftigt Sie sowas?
Das hat mich nie sonderlich gejuckt, denn ich habe den Sozialdemokraten gesagt, ihr habt das Programm verraten, das müsst ihr entscheiden, wer der Verräter ist.
Wollten Sie mit Ihrem Rücktritt die SPD zu etwas bringen, zu einer Kurskorrektur bringen oder war das wirklich nur ein Kurzschluss?
Nein, das war auch der Versuch, die SPD zu einer Kurskorrektur zu zwingen. Ich habe mir eben vorgestellt, dass der Rücktritt eines Parteivorsitzenden doch etwas auslösen würde, aber der Zeitgeist war zu mächtig.
Haben Sie denn aktuell noch Kontakt in die SPD, tagesaktuell?
Natürlich habe ich Kontakt in die SPD, aber überwiegend zu denen, die eben die Politik für richtig halten, die ich ebenfalls für richtig halte. Und es ist ja doch bemerkenswert, dass die SPD jetzt nach 20 Jahren, so sieht es aus, sich auf den Weg macht, die Fehler der vergangenen 20 Jahre zu korrigieren.
Sie haben es vorhin erwähnt, Sie sind dann in die BASG und waren dann auch Parteivorsitzender der Linken. Ist es Ihnen in irgendeiner Form nach den vielen Jahren und auch Erfolgen, die Sie ja in der SPD gehabt haben, ist das Ihnen irgendwie schwer gefallen?
Der Bruch mit der SPD ist mir sehr schwer gefallen und das ist ja eine Narbe, die auf Dauer bleibt. Auf der anderen Seite habe ich ja immer versucht, darauf hinzuwirken, dass es eine soziale Mehrheit im Deutschen Bundestag gab. Die Zusammenarbeit mit den Grünen ist von Brandt und mir wesentlich vorangetrieben worden. Die Zusammenarbeit mit der PDS habe ich entscheidend in der SPD durchgesetzt. Das Zusammengehen von WASG und PDS war letztendlich an meine Kandidatur geknüpft, sonst wäre es nicht zustande gekommen. Und jetzt lag ich ja vor, nachdem das sogenannte linke Lager kaum noch über 40% herauskommt, einen neuen Anlauf zu versuchen und deshalb die Bewegung aufstehen, die eben außerhalb der geschlossenen Kreise von Parteien oder auch von irgendwelchen intellektuellen Zirkeln versuchen soll, die Bevölkerung auf die soziale Politik zu orientieren.
Aber ist diese einst auch in den 2000er Jahren so beschworene Mehrheit links der Mitte eigentlich nicht längst Geschichte, weil sich beispielsweise ein Großteil der Grünen ja ganz anders Richtung CDU beispielsweise orientiert?
Ja, aber auch die Grünen haben ja begonnen, über die soziale Frage erneut nachzudenken. Es gibt ja einige Vorschläge zur Rente, auch zur Revision von Hartz IV. Habeck beispielsweise hat einen Vorschlag gemacht, wie immer den jetzt im Einzelnen bewertet. Es sollen aber immerhin 30 Milliarden bewegt werden. Auch die Grünen merken langsam, dass das Umweltthema allein eine Mogelpackung ist. Denn nehmen wir die erneuerbare Energie. Bei dem jetzigen Weg haben wir zwar mehr Windmühlen und mehr Sonnenenergie, aber wir haben eben auch eine Strompreisentwicklung, die die Ärmsten am meisten trifft. Das ist nicht die Entwicklung, die wir aus sozialer Sicht befürworten können.
Dennoch, mit Blick auf Aufstehen in Berlin haben wir jetzt diese Demonstrationen wegen der Upload-Filter beispielsweise. Wir haben die Schülerdemonstrationen, Fridays for Future, wegen der fehlenden Klimapolitik. Da spielt Aufstehen keine große Rolle. Ist das ganze Projekt nach einem halben Jahr gescheitert?
Aufstehen ist ja ein Projekt, das im Wesentlichen sich auf die soziale Frage konzentriert. Und die sozialen Proteste in Deutschland, an denen ich auch teilgenommen hatte, sind ja eben 2005 auf dem Höhepunkt gewesen, als die Bundestagswahl bevorstand und die Hartz-Gesetze,
das heißt, Sie sind zu spät gekommen,
ihre volle Wirkung hatten. Deshalb ist ja die Partei Die Linke entstanden. Es gab ja Bewegung, aber jetzt gibt es keinen Anlass wie in Frankreich beispielsweise, dass eine Benzinpreiserhöhung droht. Dann könnte ich mir vorstellen, dass in Deutschland auch etwas in Gang kommt. Aber ein klein wenig zeigen ja schon die Fahrverbote, weil sie auf einer Umweltpolitik gründen, die ich für falsch halte, die Grünen mit verursacht haben. Also der kleine Arbeiter mit dem alten Diesel darf nicht mehr nach Stuttgart rein. Der Wohlhabende kann also mit einem dicken Schlitten sehr wohl reinfahren, weil er die modernste Technik hat. So können wir Umweltpolitik nicht machen.
Aber Sie gehen nicht davon aus, dass Aufstehen jetzt schon gescheitert ist?
Nein, Aufstehen hatte nie die Vorstellung, dass wir von heute auf morgen eine Organisation aufbauen können. Wir haben ja kein Geld wie die Parteien oder auch viele Regierungsorganisationen. Wir kriegen keine Großspenden von der Wirtschaft, weil wir für das Soziale sind. Wir kriegen kein Geld vom Steuerzahler, ebenfalls, weil wir die Regierungspolitik kritisieren. Also alles ehrenamtlich, das geht nicht von heute auf morgen.
Sie haben gemeinsam mit Ihrer Frau dieses Projekt angestoßen, federführend. Und da könnte man jetzt auch sagen, wenn man auch mal auf die Zeitachse zurückblickt, Herr Lafontaine arbeitet sich an der nächsten Parteispaltung ab. Also sind Sie eher ein Getriebener oder sind Sie dann eher der Parteiquerulant, der sozusagen möglicherweise...
Das ist ja ein Märchen, das eben auch in der Öffentlichkeit von Journalisten rauf und runter gebetet wird. Ich muss das mal so sagen. Ich habe ja vorhin darauf hingewiesen, das Zusammenführen von Rot und Grün war wesentlich auf meine Arbeit zurückzuführen, das Zusammenführen von PDS und SPD auf Länderebene, ebenfalls das Zusammenführen von WASG und PDS auf Bundesebene, ebenfalls. Und jetzt nochmal der Versuch, die drei Parteien zu einem gemeinsamen Vorgehen einzuladen. Insofern, die Spalter sitzen irgendwo anders.
Ist das Ihr Lebensziel, die drei Parteien, dass man mal wieder eine linke Mehrheit in Deutschland gibt?
Das ist ein mittelbares Lebensziel, ja, aber das Lebensziel war immer, eine Mehrheit für soziale Gesetzgebung im Bundestag zu haben. Die haben wir seit 20 Jahren nicht mehr.
Lassen Sie uns noch mal auf Europa blicken zum Abschluss. Der französische Präsident Macron hat erneut Vorschläge gemacht, um die Zusammenarbeit zu vertiefen. Sollte man die jetzt nur als neoliberal verteufeln oder gibt es da durchaus auch Ansatzpunkte, die Sie teilen können, als jemand, der auch auf der deutsch-französischen Grenze quasi lebt?
Ich bin ein Anhänger der europäischen Einigung, ich bin ein Anhänger der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Ich habe, wie mein verstorbener Freund Peter Scholl-Latour, einen deutsch-französischen Bund befürwortet, aber das ist alles Zukunftsvision. Auf jeden Fall muss man Europa so verfassen, dass alle die gleiche Chance haben. Die jüngste Entwicklung in Europa, dass praktisch der Süden Europas abgehängt wird, während nur die nordischen Länder profitieren, das ist nicht das Europa, das ich will. Ich wollte immer ein Europa nach dem Vorschlag von Thomas Mann, ein europäisches Deutschland und nicht das Deutschland in Europa praktisch bestimmt, was in den letzten Jahren der Fall war. Also ein deutsches Europa wollte ich nicht. Und deshalb muss auch das, was Macron vorschlägt, immer überprüft werden, ob dieser Ausgleich in Europa dadurch hergestellt wird. Das sehe ich noch nicht. Dann muss man eben den Völkern Südeuropas mehr entgegenkommen und darf eben nicht auf neoliberale Politik setzen. Sie haben das Stichwort selbst genannt. Macron ist natürlich ein in der Wolle gefärbter Neoliberaler.
Und die Rolle der Bundesregierung, was die deutsch-französischen Beziehungen angeht, ist das Angehen von gemeinsamen Projekten ausreichend?
Das ist unzureichend, aber wie gesagt, es kommt ja immer darauf an, was man wirklich umsetzen will. Wenn die Deutschen beispielsweise schon ihre Handelsbilanzüberschüsse abbauen würden, das geht eben, indem man mehr investiert in die öffentliche Infrastruktur und indem man die Lohnentwicklung und die Rentenentwicklung eben stärker nach oben treibt, dann würden sie einen wirklichen Beitrag zur europäischen Einigung leisten. Solange sie, auch wenn sie es nicht verstehen vielleicht, die anderen europäischen Länder zwingen, sich zu verschulden, weil sie bei uns mehr Waren einkaufen müssen, als sie uns verkaufen können. Solange sie das tun, also, und dann sich auch noch beschweren, dass die anderen sich verschulden, solange spalten sie Europa.
Herr Lafontaine, danke für das Gespräch.
Gerne.